Eiserne Flöte Nummer 68. Yunmens 3 Tage. Eines Tages sagte Yunmen zu seinen Mönchen, es gibt einen Ausspruch. In 3 Tagen kann ein Mensch sich ändern. Wie ist es mit euch? Bevor jemand antworten konnte, sagte er gelassen, in 1000. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. In 3 Tagen kann sich ein Mensch ändern, sagt der Ausspruch. Wie ist es mit euch? Bevor jemand antworten konnte, sagte Yunmen, also Umbon, in 1000. Wenn wir uns auf einen spirituellen Weg begeben, dann geschieht das meistens deswegen, weil wir das Gefühl haben, irgendetwas ist nicht so, wie es sein sollte. Irgendetwas stimmt nicht. Der Buddha würde sagen, weil wir leiden. In irgendeiner Form. Auch der Wunsch nach etwas, was man sich erträumt oder so, so eine Leidenschaft, ist Leiden. Das ist der Ausgangspunkt. Der normale Mensch, der weltliche Mensch, in Anführungsstrichen, wenn der feststellt, er ist unglücklich, versucht erstmal die Welt zu ändern. Also wenn ich unglücklich bin, dann liegt das daran, dass ich den falschen Job habe, dass ich zu wenig Geld verdiene, mein Leben nicht interessant genug ist, ich im falschen Land lebe und so weiter und so fort. Alles äußere Faktoren. Und dann ist die logische Konsequenz, ich versuche diese äußeren Faktoren zu ändern. Das zugrunde liegende Modell ist, ich bin unglücklich, weil etwas mit der Außenwelt nicht stimmt, also muss ich die Außenwelt ändern. Daran kann ich mich jetzt ziemlich lange abarbeiten. Eine Sache ist, die äußere Welt unterliegt nicht vollständig meiner Kontrolle. Sogar sehr wenig. Wenn ich da irgendetwas ändern will, muss ich sehr hart arbeiten. Und es gibt keine Garantie, dass das von mir gewünschte Ziel eintreffen wird. Wenn ich so etwas nehme wie einen Krieg in Europa und ich sage, das macht mich unglücklich und ich die Vorstellung habe, damit ich glücklich werde, damit ich wieder glücklich werde, muss ich diesen Krieg beenden, dann ist das eine edle Absicht und man würde sich wünschen, dass viele, die diesen Wunsch haben. Wenn alle den hätten, wäre es vorbei. Aber es ist eben auch nur ein Wunsch. Wir haben diese Macht nicht über die Welt, über die äußere Welt, über unsere Umwelt. Wir können das nicht erreichen. Teilweise kommt es dann auch vor, dass wir erfolgreich sind mit unserer Strategie im Umgang mit der Welt. Das heißt, wir kriegen den besseren Job, den interessanteren Job. Und nach einiger Zeit stellen wir dann aber fest, na schön, und jetzt? Also es war auf jeden Fall besser als vorher. Aber so richtig glücklich bin ich damit immer noch nicht. Das heißt, auch wenn ich mit meiner Strategie, die äußere Welt zu verändern, erfolgreich bin, auch dann entsteht daraus für mich kein dauerhaftes Glück. Für manche Leute ist das überhaupt kein Problem. Die nehmen das nicht wahr. Oder die stellen sich nicht vor, dass es irgendwie anders sein könnte. Und so leben sie einfach vor sich hin. Ist halt so, was will man machen? Und an dieser Einstellung ist ein bisschen was dran. Ich habe ja mal Schlosser gelernt und meine damaligen Freunde, Kumpels, Kollegen waren Schlosser. Die haben nicht studiert, keine Ausbildung an der Universität gemacht, um ganz viel Geld zu verdienen, sondern die haben die ganze Zeit immer weitergearbeitet und einfach ihren Job gemacht, der damals nicht so schlecht vergütet wurde, mit den ganzen Überstunden, Zuschlägen und so weiter und so fort. Und einer von denen sagte, kennst du mein Motto, sei schlau, bleib blöd.
Was immer?
Sei schlau, bleib blöd. Ja, klingt erstmal bescheuert, ist es aber gar nicht. Es ist nicht so bescheuert, wie es klingt. Denn letztendlich bedeutet es, auf der Ebene geringe Ansprüche, nicht unzufrieden zu sein. Also ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen neidisch auf diese Sichtweise, wenn man es dann kann. Wenn man davon aber nicht überzeugt ist, sondern wenn man in sich trotzdem noch ganz andere Ansprüche hat, was man sich vorstellt, welche Art von Glück man erleben möchte und sich dann erzählt auch, ist ja gar nicht so wichtig, dann ist man in Gefahr, sich eigentlich ein bisschen selbst zu betrügen. Also wenn ich selbst wahrnehme, wie ich leide, wenn mir irgendetwas fehlt, und tief unglücklich bin, kann ich mir natürlich immer so zum Vergleich Dinge heranziehen, um mich zu beruhigen. Es gibt Schlimmeres. Ich leide hier gerade auf einem sehr hohen Niveau. Anderswo haben die Leute Hunger und so weiter und so fort. Kann ich mir alles erzählen, aber dahinter steckt eigentlich ein Resignieren und auch eine gewisse Faulheit, eine geistige Faulheit, ein mich mit meinen Problemen nicht beschäftigen wollen, obwohl sie die ganze Zeit immer wieder aufblitzen. Aber interessiert mich nicht. Sie sind aber die ganze Zeit da und sie macht mich unglücklich. Irgendwann, das ist der entscheidende Schritt für den Einstieg, für den Durchgang durch das Tor zu einem spirituellen Weg, ist die Erkenntnis, es liegt ja gar nicht an der bösen Außenwelt. Was ich eben gesagt habe, wir stellen fest, dass auch unsere Erfolge uns nicht glücklich machen. Dass unsere Misserfolge uns nicht glücklich machen, das ist uns vollkommen klar. Aber dass unsere Erfolge uns nicht glücklich machen auf Dauer, das ist schwer zu akzeptieren. Erstmal, weil es unserem gewöhnlichen Denken und der Art, wie wir erzogen sind, widerspricht. Aber wir können es irgendwann erkennen. Wir können irgendwann erkennen, ich habe eigentlich alles und trotzdem bin ich nicht glücklich. Dann begebe ich mich auf einen spirituellen Weg, weil ich auf einmal erkannt habe, nicht die Welt, meine Umwelt, das, was ich als Außen wahrnehme, ist das Problem, sondern mein Umgang damit. Oder ganz extrem vielleicht schon, ich bin das Problem. Das Problem liegt bei mir. Es gibt ein buddhistisches Sprichwort, dass man zwei Möglichkeiten hat, wenn man über den Himalaya geht, zu verhindern, dass man sich die Füße aufreißt. Und der eine Weg ist halt, den kompletten Himalaya mit Leder zu überziehen. Und das andere ist, einen Schuh anzuziehen. Einen Schuh anziehen heißt also, an meinem Fuß arbeiten, nicht an in der Außenwelt. Nicht versuchen, das ganze Himalaya-Gebirge mit Leder zu überziehen. Das wird nicht funktionieren. Letztendlich bedeutet, sich so eine Ledersohle anzuziehen, an sich selbst arbeiten. Das ist das, wonach Yuen Men hier fragt. In 3 Tagen kann sich ein Mensch ändern. Letztendlich basiert ein spiritueller Weg darauf, dass sich etwas in mir ändert. Und wie gesagt, ich komme aus einem Zustand des Leidens, des Unglücks und ich gehe diesen spirituellen Weg, weil ich davon ausgehe, dass es zu einer Veränderung kommt, die letztendlich dazu führt, dass dieses Leiden weniger wird. Und wenn wir so etwas haben, so eine Situation, dass wir quasi, man könnte sagen, eine Krankheit haben und eine Therapie, dann fragen wir uns als nächstes, wie lange wird das denn dauern, bis ich gesund bin? Wie lange wird die Heilung dauern? Das ist ein berühmtes Gleichnis für die 4 edlen Wahrheiten. Die 4 edlen Wahrheiten beschreiben eigentlich eine Diagnose und eine Therapie. Für das Leiden, für das Problem des Leidens. Also frage ich mich, wie sieht das denn aus mit meiner Prognose? Gehen wir mal davon aus, dass dieser spirituelle Weg wirksam ist, dann wird er irgendwann dazu führen, dass der Mensch sich ändert. Wie lange dauert das jetzt? Ein Problem im Zen insbesondere ist, Zen verzichtet auf Modelle und deswegen verzichtet Zen auch auf Modelle, wie das Ganze funktioniert, an welcher Stufe ich bin. Wie ist das mit meinem Krankheitsverlauf? Kann ich nie sagen. Als ich meine Erkältung hatte, konnte ich bei Wikipedia nachgucken. Erkältung, Krankheitsverlauf, gucken, dauert 9 Tage. Fängt so und so an. Ab dem 5. Tag passiert das und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es dann vorbei. Das ist sehr schön. Gibt einem Zuversicht. Und man weiß ein bisschen, wo man unterwegs ist. Auch andere buddhistische Schulen haben solche Beipackzettel, wie die Therapie jetzt wirkt. Im Zen gibt es das fast gar nicht, weil es eigentlich konzeptuell nicht dahin passt. Weil allein die Vorstellung eines Fortschritts, den ich mache, schon wieder zu einem Teil des Problems wird. Mich wieder in ein getrenntes, dualistisches Denken hineinzieht, unter Umständen. Weil es wieder dazu führt, dass ich meine Erfahrung, die in meinem unmittelbaren Erleben wurzelt, wieder versuche einzufrieren, einzusortieren, zu verstetigen, abzulegen und mein Praktizieren zu gliedern auf ein Ziel hin. Auf ein Ziel, von dem ich mich dadurch automatisch wieder getrennt fühle. Deswegen vermeidet man im Zen eigentlich solche Modelle. Allerdings hat man festgestellt, das hält man nicht durch. Das ist zu schwer zu vermitteln. Man braucht irgendwie sowas. Deswegen gibt es auch im Zen ein paar Beschreibungen, wie diese Therapie aussehen könnte und welche Erfolge auf den verschiedenen Stufen zu erwarten sind. Eines davon sind die Ochsenbilder, ursprünglich mal 6, dann auf 10 erweitert. Das ein weiteres sind die 5 Stände des Tosan. Kommen beide aus der Zen-Tradition und haben insbesondere die Ochsenbilder mit im Bild enthalten, dass ich auch mit 1000 Tagen nicht auskomme. 3 Tage, 1000 Tage. 10 Jahre den Berg rauf, 30 Jahre den Berg runter. Das ist etwas, was mir ein bisschen ein Gefühl gibt von dem Ausmaß der Aufgabe, mit der ich mich auseinandersetze, wie lang der Weg ist. Gleichzeitig hat Zen, wie gesagt, eine Tendenz, auf solche Modelle zu verzichten. Es kommt ein bisschen aus dem Daoismus. Im Daoismus, der Zen sehr stark beeinflusst hat, heißt es, der Weg ist das Ziel. Wenn du auf dem Weg bist, bist du am Ziel. Es gibt keinen Unterschied dazwischen. Insbesondere im Soto sieht man das so. Sobald du dich hinsetzt, bist du Buddha. In dem Augenblick. Und das ist auch eine sehr schöne Vorstellung. Und alle Modelle, die ich benutze, sind eben das letztendlich. Werkzeuge, Modelle, Vereinfachung der Wirklichkeit. Das heißt, ein Modell kann mir helfen, bestimmte Aspekte zu verstehen. Aber wenn ich das Modell mit der Wirklichkeit verwechsle, wird es ein Problem. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Netzplan von der Straßenbahn. Wenn ich da drauf gucke, dann kann ich damit erkennen, wie ich von einer Haltestelle zur anderen komme. Dafür funktioniert es ganz gut. Wenn ich glaube, dieser Netzplan, wenn ich den auf dem Boden ausbreite, wird jetzt die tatsächlichen geografischen Gegebenheiten Bremens abbilden. Dann kann ich ja mal versuchen, zu Fuß nach so einem Netzplan zu navigieren oder etwas zu finden. Ganz ungefähr komme ich damit hin. Aber der Netzplan ist gar nicht dazu da, eins zu eins diese tatsächliche Wirklichkeit abzubilden, sondern das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wenn man ihn nur dafür benutzt, ist er gut. Wenn man mehr davon verlangt, macht man sich nur Probleme. Wenn wir ohne so ein Modell arbeiten, dann haben wir einfach einen sehr langen Weg vor uns im Zen, ja, 40 Jahre. Wir wissen nie, wo wir sind in diesen 40 Jahren. Wir wissen auch nicht, worum es geht. Das ist eine etwas frustrierende Vorstellung, obwohl das in Wirklichkeit auch genauso ist. Ist das etwas, was unser kontrollsüchtiger Geist nicht erträgt? Die Vorstellung, 40 Jahre blind durch die Gegend zu laufen. Wenn wir das ertragen könnten, wäre alles gut, aber so sind wir nicht gestrickt. Und deswegen, auch wenn Rinzai zum Beispiel sagt, du kannst keinen Pfahl in das leere Weltall schlagen, es gibt da keinen Bezugspunkt, es gibt keinen spirituellen Nordpol, obwohl das so ist, ist es dann trotzdem hilfreich, Modelle zu verwenden, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass sie genau das sind, Modelle. Hilfsmittel, Werkzeuge, keine letztlich exakten Beschreibungen der Wirklichkeit, sondern einfach nur Dinge, die mir helfen können, herauszufinden, welche Stationen mir vielleicht demnächst begegnen werden, was so ungefähr in der Nähe ist, in welche Richtung es ungefähr geht. Ein Modell, was ich von Raphael kennengelernt habe, kommt aus einem Mandala. Er sagte, das käme von Nagarjuna, weiß ich nicht. Dass einfach Geisteszustände, geistige Hindernisse, geistige Kräfte zuordnet und in Zusammenhang mit den Erleuchtungsgliedern stellt. Das ist dann so ein Diagramm, wo irgendwelche Begriffe stehen. Das kann man eben auch als Mandala wirklich aufmalen. Dann hat man statt der entsprechenden Begriffe irgendwelche Verkörperungen der entsprechenden Eigenschaften. Aber das ist eigentlich egal. Das ist einfach nur eine Visualisierung des Zusammenhangs von bestimmten Aspekten, die einem begegnen auf dem Weg der Arbeit mit dem eigenen Geist. Zentral in diesem Mandala ist Zweifel, Ausgangspunkt. Zweifel heißt Dualität letztendlich. Dualistisches Denken. Ein ständiges Sachen zueinander in Bezug setzen und mit Etiketten versehen. Das ist gut, das ist schlecht, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg. Das führt zur Befreiung, das wiederum macht mich unfrei. Zu diesem Zweifel gehört auch, dass ich meinen Weg ständig in Frage stelle. Ist das jetzt richtig? Ein sehr großes Problem. Wenn jemand mir sagt, alles, was du tun musst, ist, setz dich hin und mach nichts weiter. Sitz einfach nur sitzen. Ja, musst du nicht tun. Du musst auch gar nichts anderes werden, du musst nichts anderes sein. Absolut unmöglich. Wie mache ich das denn richtig? Wie sitze ich denn einfach? Ist das jetzt einfach? Und jetzt frage ich mich, ob ich richtig sitze. Ist das richtig? Naja, eigentlich sollte ich mich wahrscheinlich nichts fragen. Aber wenn ich mich jetzt nichts frage, dann weiß ich ja nicht, ob ich es richtig mache. Ich muss das ja überprüfen. Alle diese Zweifel treten bei uns auf, sobald wir versuchen, uns irgendwie zu ändern. Also sobald wir uns auf irgendeine Methode einlassen wollen, taucht als erstes fast gleichzeitig ein ständiges Hinterfragen auf, ob diese Methode richtig ist, beziehungsweise ob ich das richtig mache. Das ist zentral. Ein ständiges Zweifeln, ein Unterscheiden zwischen mir, unvollkommener Mensch, vollkommener Buddha, 32 Merkmale der körperlichen Vollkommenheit, Trennung, Spaltung, abgetrennt sein. Das ist das Wesen von Zweifel. Zweifel gehört zu den geistigen Hindernissen, von denen es 5 gibt. Die 4 anderen sind Hass, etwas nicht haben wollen, Gier, etwas haben wollen, Trägheit, einfach kraftlos sein geistig und Unruhe, also ein ständiges Aufgedrehtsein, ein nie zur Ruhe kommen, was uns ständig umtreibt. Und die sind paarweise angeordnet. Hass und Gier sind Paare. Also die Dinge, die ich nicht haben will, hasse ich. Das sind die Sachen, die ich loswerden will, die Dinge, die ich haben will, die ich zu mir ziehen will. Denen begegne ich mit Gier. Wenn mein Geist stumpf ist, keinerlei Aktivität mehr hat, versinkt er in Trägheit. Wenn mein Geist wie ein überkochender Wasserkessel blubbert, dann entsteht Unruhe. Das sind die geistigen Hemmnisse, die uns ständig rumtreiben, wenn wir sitzen, die wir dann bemerken. Treiben uns natürlich auch in unserem normalen Leben um, aber sie werden uns besonders bewusst, wenn wir sitzen. Wir haben jetzt ja keine 1000 Tage gesessen, sondern nur 5 oder 6, aber trotzdem ist uns das alles begegnet. Der Zweifel an der eigenen Übung, die Müdigkeit, dann, dass wir feststellen, unser Geist kann einfach nicht ruhig lassen, das Gefühl, dass irgendwelche Sachen nicht richtig sind, eine Form von Hass, der Wunsch, dass irgendetwas Angenehmes länger bleibt, keine Ahnung, eine halbe Stunde länger schlafen oder ach, jetzt ist gerade so schön, können wir jetzt nicht noch ein bisschen sitzen bleiben? Das ist Gier. Diese Dinge machen die Funktionen unseres unerleuchteten Bewusstseins aus. Im Laufe der Zeit geht es darum, diese grundlegenden Aktivitäten unseres Geistes oder Aspekte unseres Geistes umzuwandeln. Fangen wir mal oben an. Was wird aus unserem Hass? Unser Hass ist meistens auf äußere Objekte gerichtet und soll uns beschützen. Soll uns davor beschützen, dass Dinge, die uns schaden können, uns schaden. Also zum Beispiel vor äußeren Feinden. Wenn uns jemand angreift, dann ist unser Hass ein Mittel, ein Werkzeug, um uns verteidigen zu können. Aufgrund unseres Hasses können wir selbst Aggression aufbauen, um uns zu verteidigen. Das heißt, im Hass steckt eine Funktion drin, die uns beschützen soll. Tatsächlich. Wenn wir diese Funktion umwandeln können, dann kann Hass sich verwandeln in Achtsamkeit. Achtsamkeit ist eine geistige Fähigkeit oder geistige Kraft, die dazu da ist, uns zu schützen. Die Achtsamkeit ist die ganze Zeit da, wach und guckt, was ist hier los? Was ist hier los? Im Grunde genommen wie ein Radar oder ein Wachturm, wo jemand die ganze Zeit guckt, wie irgendetwas Bedrohliches passiert, mit seinem Fernglas durch die Gegend schaut, ob sich irgendetwas nähert, was schädlich ist. Wenn nichts ist, muss man nichts tun. Überhaupt nicht notwendig. Aber eine grundlegende Wachheit, die einfach darauf achtet, dass nichts Bedrohliches geschieht. Die Gier, mein Haben wollen, kann sich verwandeln in das, was ist, annehmen. Das, was ist, das, was ich bekomme, annehmen, akzeptieren. Letztendlich ist das eine Form von Vertrauen. Shraddha. Vertrauen heißt, das, was ich kriege, ist schon gut so. Das passt schon. Das, was ich bekomme, reicht. Ich krieg schon genug Schlaf. Ja, ich hätte jetzt vielleicht gerne noch eine Scheibe Brot mehr gegessen, aber das macht nichts. Das ist alles schon gut so, zum Beispiel. Oder ich hätte jetzt gerne einen besseren Vortrag gehalten. Aber es ist gut so. Es reicht. Passt schon. Ich muss nicht ständig daran herumkorrigieren, was in der Welt los ist. Und ich muss auch nicht Sachen, die angenehm sind, festhalten wollen. Oder alles unter Kontrolle haben. Ich kann einfach darauf vertrauen, dass das, was passiert, letztendlich schon so gut ist. Kosan sagte, I trust in Dharma, was Michael immer fragte, was er denn gedenkt zu tun, um eine Zen-Gruppe aufzubauen, was in Japan ziemlich schwierig ist unter Laien. Was für ein Konzept er dafür hat, was für einen Plan er hat, wie er diese Leute jetzt da in seine Zen-Gruppe reinkriegt. Und Kosan sagt einfach, I trust in Dharma. Das wird schon. Mach mir keine Gedanken drüber. Das wird schon. Vertrauen. Trägheit. Unsere Trägheit hat gleichzeitig den Aspekt, dass unser Geist nicht hyperaktiv ist. Das heißt, die Trägheit hat gleichzeitig den Aspekt, wenn wir sie nicht benutzen, um uns von unangenehmen Dingen fernzuhalten, dass sie Sammlung und Einheit ermöglicht. Eins sein mit dem, was gerade ist. Gesammelt sein auf das, was gerade ist. Nicht etwas anderes haben wollen als genau diese Wirklichkeit. Das ist letztendlich Sammlung. Die normale Trägheit, von der ich vorhin auch sprach, ich sagte, dass ich mir vielleicht mein Leben schön rede, die ist insofern ein Problem, als sie ein Werkzeug des Egos ist. Die ganzen Hindernisse haben das Problem, dass sie die Geistesqualität, die dahinter steckt, in den Dienst des Egos stellen. Wenn die Qualität, dass in meinem Geist Ruhe ist, dafür eingesetzt wird, damit es meinem Ego gut geht, um mein Ego zu stabilisieren, dann ist diese Qualität letztendlich ein geistiges Hindernis. Wenn diese Ausrichtung auf die Stabilisierung des Egos verschwindet, dann bleibt eigentlich nur ein gesammelter Geist übrig, der eben nicht mehr die Funktion hat, unangenehme Sachen verblassen zu lassen, damit ich sie nicht spüre. Unruhe, Hyperaktivität, Freizeitstress. Was mache ich denn in meiner ganzen schönen Freizeit? Ist in ihrem Wesen erstmal Energie, ein Feuerwerk, ganz viel Energie. Aber weil wir versuchen, diese Energie in die Befriedigung unseres Egos hineinzustecken, bekommen wir genau das, den Freizeitstress. Das ist ähnlich wie mit der Gier zum Beispiel. Glauben dann, je mehr wir diese Kicks aufrechterhalten, desto glücklicher werden wir. Und wir verwenden unsere Energie, dann da hinein immer mehr von diesen Kicks aufzubauen. Weil wir glauben, der Kick macht uns glücklich. Eine ganze Computerspielindustrie lebt davon, diese Unruhe zu reproduzieren, weil es einfach so ist. Wir sind physiologisch so angelegt, dass wir glauben, ein Kick macht uns glücklich. Deswegen wir auch kicksüchtig werden können. Wenn wir es schaffen, diese ständige Unruhe umzuwandeln in eine gleichförmige Energie in Richtung auf die Befreiung, dann haben wir tatsächlich ein Kraftwerk gewonnen. Unsere Unruhe, das, was uns die ganze Zeit hin und her springen lässt, wird auf einmal zu einer Kraftquelle. Zweifel, unser von der Welt getrennt sein, unser ständiges sich selbst in Frage stellen, verwandelt sich als geistige Kraft in Weisheit, in intuitive Erkenntnis. Das heißt, in die Fähigkeit zu erkennen, was in einer jeweiligen Situation angemessen ist, was zu tun ist und in ein aktives Interagieren mit der Welt, mit dem Geschehen, was auch immer mir passiert, ohne mich ständig in Frage zu stellen. Die Fähigkeit, einfach darauf zu reagieren, was gerade dran ist, ohne mich ständig in Frage zu stellen, wie gesagt. Das ist das, was wir letztendlich bei der Kornübung trainieren. In eine Situation reinkommen und ohne zu wissen, vorher was die Frage ist, darauf zu vertrauen, ich werde schon wissen, Ich werde schon wissen, was zu antworten ist. Ich brauche mich darauf gar nicht vorzubereiten. Das ist Weisheit, was ich entwickeln kann. Wenn ich diese Fähigkeiten, wenn ich diese Kräfte weiter und weiter entwickle, entstehen daraus die 7 Erleuchtungsglieder. Die gehe ich jetzt nochmal kurz durch. Das erste Erleuchtungsglied ist Achtsamkeit. Erleuchtungsglieder im Unterschied zu den geistigen Fähigkeiten oder Kräften sind nicht mehr Dinge, die in mir angelegt sind oder die ich auf Bedarf abrufen kann, sondern die Teil meines Wesens geworden sind. Das heißt, wenn ich das Erleuchtungsglied Achtsamkeit entwickelt habe, dann ist das nichts, was irgendwann mal ausgeht, sondern das ist ein Licht, was die ganze Zeit durchbrennt. Und Solar betrieben übrigens. Politisch korrekt. Das nächste Erleuchtungsglied ist Wirklichkeitsergründung. Mit dem Licht der Achtsamkeit, mit dem ich immer alles sehen kann, was passiert, habe ich jetzt die Möglichkeit zu gucken, was passiert eigentlich in der Welt. In meiner Welt, in meinem Leben. Was passiert da? Wie funktioniert das alles? Was passiert, wenn ich etwas sehe, was ich haben möchte? Macht mich das glücklich? Wenn ich das kriege, macht es mich glücklich. Wenn ich es nicht kriege, macht es mich unglücklich. Was ist eine Stunde danach, wenn ich es entweder gekriegt habe oder wenn ich es nicht gekriegt habe? Wie ist das Gefühl dann? Was ist da eigentlich los bei diesem Prozess, bei diesen Abläufen, die sich immer wiederholen? Ist es wirklich wahr, dass es die Dinge kriegen mich glücklich macht, die Dinge nicht kriegen mich dauerhaft unglücklich macht? Wie ist der richtige Umgang damit? Das ist Wirklichkeitsergründung. Das heißt, keine analytische, sondern eine Untersuchung, eine automatische Untersuchung die ganze Zeit, was eigentlich vorgeht in meinem Erleben und welche Folgen es für mich hat. Das dritte Erleuchtungsglied ist Energie. Die Erleuchtungsglieder bauen aufeinander auf. Also die Wirklichkeitsergründung setzt das Licht der Achtsamkeit voraus. Die Energie basiert letztendlich darauf, dass aufgrund der Wirklichkeitsergründung ich mich selbst so regle mit der Zeit, dass ich auf Dinge, die mich nicht glücklich machen, nicht mehr so viel Energie verschwende. Mein Ego zu befriedigen, oder der Versuch, es zu befriedigen, ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, der ständig unglaublich viel Energie auf sich zieht. Ne? Guckt euch Donald Trump an, der muss den ganzen Tag twittern und hat keine ruhige Minute, weil er ständig dieses sein Ego in die Welt ausbreiten muss, um es zu bestätigen, damit er auch wieder Feedback dafür kriegt. Ein sehr anstrengendes Leben. Wenn man jemand anschaut, der das nicht mehr hat, der nicht mehr in dieser Stärke von seinem Ego umhergetrieben wird, wird man feststellen, dass der ganz viel Energie hat. Einfach, weil 90% unseres Energieverbrauchs, sage ich jetzt mal als Zahl, daher kommen, dass wir uns ständig um unser Ego drehen und uns damit beschäftigen. Ja, wann geht es mir gut, wann geht es mir schlecht, was muss ich tun, was muss ich als nächstes tun, was muss ich tun, damit es mir morgen gut geht und so weiter und so fort. Wenn man erkannt hat, wie viele dieser Sorgen nutzlos sind und nicht wirklich zu Glück führen, spart man sehr viel Energie. Daher entsteht dieses Erleuchtungsglied Energie, einfach weil ganz viel Energie übrig ist, die ich nicht mehr verbrauche. Darauf aufbauend kommt jetzt das Erleuchtungsglied Freude. Die Freude kommt unmittelbar aus der Energie. Es ist einfach das Erleben, dass ich auf einmal eine unbegrenzte Energiequelle zur Verfügung habe. Dass nicht mehr alles mich niederdrückt, mein Leben nicht mehr die ganze Zeit ein Kampf ist und ich werde nie fertig. Es ist alles schrecklich. Sondern Freude. Das heißt nicht, dass ich weniger zu tun habe. Überhaupt nicht. Aber es heißt, das, was ich tun muss, schränkt mich nicht mehr so ein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit überfordert bin, sondern ich kann damit spielen. Spaß. Man macht es irgendwie auch Spaß. Komischerweise. Freude. Üben macht auch immer Spaß. Diese Freude ist etwas, was uns auf unserem Weg, auf unserem buddhistischen Weg, stabilisiert. Deswegen ist sie auch wichtig. Das muss jetzt nicht dauernd ein lauter, prasselnder Wasserfall sein, aber wenn es so ein Grundgefühl von Freude nicht gibt, dann ist vielleicht mittelfristig mit unserer Übung irgendetwas nicht ganz richtig. Die ersten Erleuchtungsglieder, die ersten drei waren aktiv: Achtsamkeit, Wirklichkeitsergründung, Energie. Die Freude ist eigentlich neutral, weder aktiv noch passiv. Und jetzt kommen drei passive Erleuchtungsglieder. Da muss ich nichts mehr für tun, sondern die entwickeln sich von selbst auf Grundlage der vorherigen. Auf Grundlage der Freude entsteht Gestilltheit. Nennt sich das. Gestilltheit heißt eigentlich ein tiefgehendes Gefühl, dass mir nichts mehr fehlt. Ich muss nicht mehr irgendwelchen Dingen hinterherjagen. Normalerweise sind wir damit beschäftigt, kleinen Freudenfunken hinterherzulaufen, die wir uns zum Beispiel aus Computerspielen oder sowas holen. Eine sehr kurzfristige Freude, kurze Kicks. Kicks, die uns süchtig machen, die uns aber nie satt machen. Die Freude, die als Erleuchtungsglied entsteht, hat diese Eigenschaften nicht. Sie ist nicht auf Objekte ausgerichtet, deswegen ist sie viel stabiler. Eine Grundströmung unseres Wesens. Und entsprechend entsteht diese Gestilltheit. Man könnte auch sagen, eine Form von Zufriedenheit. Zufriedenheit, dass das alles schon so richtig ist, dass ich mich nicht mehr die ganze Zeit darum bemühen muss, irgendetwas zu tun, um glücklich zu sein, sondern dass ich eigentlich passiv sein kann. Diese ganzen Aktivitäten jetzt nicht mehr brauche. Als nächstes Erleuchtungsglied entsteht auf Basis der Gestilltheit Versenkung. Aufgrund der Tatsache, dass ich nichts mehr aktiv tun muss, dass ich mich eigentlich nicht mehr bewege, in Anführungsstrichen, verweile ich automatisch in dem, was gerade ist. Versenkung, die für uns normalerweise eine Übung ist, wo wir aus einem oberflächlichen Geisteszustand uns hineinarbeiten müssen mit bestimmten Techniken, Methoden und Übungen, um in diese Versenkung reinzukommen, wird zu einem Selbstgänger. Wenn das Erleuchtungsglied Versenkung vollständig ausgebildet ist, dann sind die betreffenden Erleuchteten jederzeit in einem Zustand der Versenkung. Egal, was sie gerade machen. Und das letzte Erleuchtungsglied, die Spitze des Berges sozusagen, ist Gleichmut. Gleichmut beruht darauf, dass die Unterscheidung zwischen angenehm und unangenehm, glücklich und unglücklich, freudig, leidhaft oder sowas, die ganze Kraft verloren hat. Alle diese Zustände, alle diese Eigenschaften werfen mich nicht mehr hin und her, sondern ich sitze einfach wie ein Ahat oben auf meinem Berg und sehe die Wolken vorbeiziehen und erfreue mich daran. Das entspricht so ungefähr den letzten Ochsenbildern, dem 9. zum Beispiel, in dem ich einfach da sitzen kann oder in was für einer Haltung ich auch immer bin und einfach betrachten kann, was geschieht und das einfach vorbeiziehen lassen kann. Gut, das ein bisschen als Ausblick darauf, was in den nächsten 1000 Tagen oder in den nächsten 10.000 Tagen sich entwickeln könnte. Vielen Dank.